Das wollen wir tun heute Morgen. Wir wollen uns beschäftigen mit einer Figur, einer Person, die so am Rand der Weihnachtsgeschichte auftaucht und vorkommt. Ich denke, am zweiten Weihnachtstag sind wir irgendwie auch noch beschäftigt mit dieser Begebenheit rund um die Geburt unseres Herrn. Aber wir sind ja ohnehin irgendwie nicht abhängig auch von den Feiertagen. Das ist ja eine Sache, die uns eigentlich doch täglich froh machen darf, dass der Herr Jesus Mensch wurde, dass Gott Mensch wurde. Wenn wir gerade so diesen kurzen Impuls hatten, gerade am Anfang eben, als Viktor das vorlas, da habe ich auch gedacht, ja, das ist so. Wir haben wirklich alles von Gottes Seite bekommen. Restlos alles, mehr als genug. So sagt es der Herr Jesus auch mal, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und davon mehr als genug. Das ist so, wir sind reich beschenkt. Und trotzdem stelle ich bei mir im Leben immer wieder so Defizite fest, wenn ich dann schaue, was kommt dabei raus, was können andere an mir beobachten, was sehe ich selber an mir. Und ich finde es schön, dass wir in der Bibel Vorbilder haben, Menschen, auf die wir schauen können. Auf der einen Seite können wir von ihren Fehlern lernen, es anders zu machen. Auf der anderen Seite können wir sehen, wie haben sie ihr Leben mit Gott gelebt und können uns da motivieren lassen von unserem Herrn. Die Geschichte, um die es heute Morgen geht, die ist gar nicht so unbekannt. Und ich zeige euch mal zwei Gegenstände, die ein bisschen was mit dieser Person zu tun haben. Wahrscheinlich hat es damals noch ein bisschen anders ausgesehen als diese alten rostigen Werkzeuge, die ich gefunden habe. Aber es war eine Person, die eigentlich sehr zentral ist in der Weihnachtsgeschichte und über die man doch, also ich zumindest, lange Zeit weniger nachdenkt. Und es geht mir bei dieser Person um Josef. Josef, ich habe es mal so genannt, ein Mann am Rande der Weihnachtsgeschichte. Und wir wollen uns mal mit seinem Leben beschäftigen heute Morgen und mal einige Verse lesen. Wir starten mal mit Matthäus 1 und lesen dort die Verse 18 bis 25. Matthäus 1 ab Vers 18. Vorab gebe ich euch ein paar Infos zu seinem Leben noch, ein paar persönliche Daten. Josef, ein Nachkomme Davids und damit in der sogenannten Königslinie. Wir wissen, dass Gott Verheißungen gegeben hatte für das Haus Davids, für die Nachkommenschaft Davids. Von Beruf war Josef Zimmermann, so wird es uns gesagt. Und unter Zimmermann müssen wir uns im biblischen Kontext ein bisschen was anderes noch vorstellen als das, was wir heute unter einem Zimmermann verstehen. Damals war ein Zimmermann jemand, der eigentlich ein Allround-Handwerker war, der also nicht nur mit Holz arbeiten konnte, sondern auch mit Steinen. Der hat ganze Häuser gebaut. Der Zimmermannsberuf damals war noch wesentlich umfangreicher als das, was wir heute darunter verstehen. Also Josef von Beruf Zimmermann. Und es ist durchaus anzunehmen, dass er seinen Sohn später auch ausbildete. Das war damals in der Zeit so üblich. Vor allem der erstgeborene Sohn lernte in der Regel das, was auch der Vater betrieb an Handwerk oder anderen Berufen. Und so wird es auch hier gewesen sein. Und wir können davon ausgehen, dass er relativ früh verstorben ist. Wir finden in den Evangelien nichts mehr von ihm berichtet später. Also wahrscheinlich war es sogar so, dass er während der Jugendzeit seines Sohnes oder seines Pflegesohnes Jesus gestorben ist. So viel mal einfach als ein paar Punkte, die wir uns in Erinnerung rufen. Und jetzt lesen wir mal den Bibeltext, Matthäus 1, ab Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Soweit mal zunächst der Bibeltext. Wenn ich über so Texte nachdenke, über Personen, die uns in der Bibel beschrieben werden, auch solche, wo man relativ wenig Informationen bekommt, dann finde ich immer, wenn ich so einen Text durchgehe, etliche Punkte, die mich persönlich in meinem Leben ansprechen, die mich hinterfragen und wo ich mir denke, ja, wie sieht es bei mir aus? Und diese Schritte möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich habe zum Leben Josefs für mich 6 Punkte gefunden, die ich uns heute Morgen vorstellen möchte. Und es gibt sicher noch reichlich mehr, aber die sind mir irgendwie so ins Auge gesprungen beim Lesen dieses Textes und beim Nachdenken. Und wir fangen direkt an und steigen ein mit einer Formulierung, die uns hier gegeben wird in dem Text: Josef, ein gerechter Mann. Ich weiß nicht, ob euch das auch ins Auge gesprungen ist in Vers 19, Josef aber ihr Mann, der gerecht war. Was bedeutet das, gerecht? Wenn wir uns mal so ein bisschen mit diesem Begriff befassen und in die Bibel schauen, dann merken wir sehr schnell, gerecht bedeutet nicht perfekt oder gar sündlos. Das ist damit natürlich nicht gemeint, weil wir wissen, kein Mensch ist in dem Sinne perfekt oder sündlos, außer dem Herrn Jesus, der es wirklich war, aber ansonsten niemand und auch Josef nicht. Also muss gerecht irgendwie etwas anderes bedeuten. Und wir merken das, wenn wir diese wenigen Informationen über sein Leben uns anschauen, dass diese Gerechtigkeit, von der hier gesprochen wird, sich durchaus auch gezeigt hat in seinem Leben. Und wenn wir den Begriff gerecht, der auf uns bezogen ist, auf unser Leben bezogen wird, in der Bibel einmal untersuchen, dann merken wir, ich habe mal versucht, das so zu formulieren, das ist, wenn in einem Leben der Wunsch gefunden wird und das Bemühen, das zu tun, was in Gottes Augen gut ist. Wenn der Wunsch wirklich vorhanden ist, das zu tun, was in Gottes Augen gut ist. Das ist diese praktische Seite des Begriffes gerecht. Also wenn Gott einen Menschen als gerecht beurteilt. Es gibt noch eine andere Ebene, die werden wir uns gleich anschauen. Aber das ist das, was so das ist, was man beobachten kann. Also wenn wir einen anderen Menschen beobachten. Und Gott sagt, der ist gerecht, der lebt gerecht. Und diesen Wunsch, den hatte Josef. Wir werden das nachher noch feststellen, woran sich das zeigt. Und diese Gerechtigkeit umfasst das ganze Leben. Also nicht nur Zeiten, ich sage ja mal, wie wir jetzt, die sonntagmorgens vielleicht in einem Gottesdienst sitzen. Nein, das ganze Leben. Also wenn man das Leben Josefs beobachtet hat, dann konnte man feststellen, in seinem Beruf, dieser Mann war gerecht. Wenn der eine Rechnung geschrieben hat, dann stimmte die mit seinem Angebot überein. Wenn der eine Arbeit durchgeführt hat, dann hat er die sauber und ordentlich gemacht und korrekt. Und er hat als Handwerker nicht einen über den Tisch gezogen, sondern seine Kunden konnten das sehen. Jawohl, dieser Mann, er lebt aufrichtig. Er ist ehrlich. Er ist gerecht in dem, was er tut, in seinem Beruf. Ich habe mich sofort auch gefragt, wie sieht es bei mir im Leben aus, in meinem Berufsleben? Sagen andere von mir, ja, der ist gerecht, der ist fair, der hält sein Wort, das, was er sagt, das tut er auch. Wie ist es, wenn man dein Leben beobachtet? Das Berufsleben oder nehmen wir einfach mal die Betätigung, mit der wir uns beschäftigen. Gerecht. Und das geht hin bis zu Fragen, wie sieht meine Steuererklärung aus? Ja? Bin ich da ehrlich? Oder habe ich irgendwelche Schlupfwinkel? Also ich glaube, das ist ganz, ganz praktisch, können wir das sehen. Das Zweite, was man bei Josef beobachten konnte, ist, dass er im Glauben gerecht war. Da werden wir bei einem anderen Punkt noch näher drauf eingehen, deshalb will ich es hier nur nennen. Also es war nicht nur die alltägliche Seite des Berufslebens oder seiner beruflichen Beschäftigung, sondern auch sein Glauben. Er war gerecht, das konnte man sehen an verschiedenen Punkten. Josef, er war gerecht. Und ich habe mal so geschrieben in Klammern hier, unser Christsein. Können Menschen, wenn sie uns beobachten als Christen, sagen, ja, der lebt das, was er sagt. Das kann ich da beobachten. Und das Dritte, und das werden wir sehr stark sehen bei Josef, in seinen Beziehungen. Ich habe es mal hier Familie genannt. Bei Josef war es der Beginn der Ehe. In den Beziehungen war Josef gerecht. Und das konnte man auch beobachten. Und das hat auch seine Frau Maria beobachtet. Mein Mann ist gerecht. Das konnte sie bestätigen. Josef aber, der gerecht war. Das ist ein schönes Zeugnis, das uns hier Gott über diesen Mann ausstellt. Ich sagte eingangs, Gerechtigkeit hat verschiedene Ebenen. Und ich glaube, in der Bibel finden wir zwei Ebenen. Das ist die eine, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben. Das ist so das Leben, das, was ich sehe bei jedem von uns und bei Menschen, die wir kennen. Gerechtigkeit. Und wir wollen mal diese zwei Ebenen einmal aufzeigen. Die zweite Ebene ist die, die uns in der Bibel gezeigt wird. Wir sind gerecht in Christus oder durch Christus. Und das können wir jetzt nicht miteinander verwechseln. Also, es gibt auch diese Formulierung, dass Gott uns als gerecht oder gerechtfertigt ansieht, weil er uns in Jesus sieht. Das ist das große Thema des Römerbriefs unter anderem. Dass wenn Gott dich sieht, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kann er sagen, ja, du bist gerecht gesprochen. Obwohl ich manchmal sagen muss, in meinem Leben ist da relativ wenig von zu entdecken, sagt Gott trotzdem, doch, du bist gerecht gesprochen, ich sehe dich in meinem Sohn. Weil Jesus alles gut gemacht hat und Jesus hat das getragen am Kreuz, was ich nicht tragen konnte. Und das, was ich nicht schaffe, das hat er mir geschenkt. Also dieses Gerechtsein in Christus. Und wir haben das oft als unsere Stellung bezeichnet. Und ich finde diesen Begriff gut, weil das ist das, in das Gott uns hineingesetzt hat. Unsere Stellung vor Gott, gerecht gesprochen. Das ist ein wunderbares Geschenk. Ein wunderbares Geschenk. Und das Zweite ist eben das, was wir jetzt uns eben angeschaut haben, gerecht im Leben. Also das, was zu beobachten ist in meinem Alltag, jeden Tag neu. Und das nennen wir den Zustand. Und wir merken sofort, das klafft oft auseinander. Unsere Stellung vor Gott in Christus und unser Zustand, den wir in unserem eigenen Leben feststellen. Und schön wäre es, und das ist unser Ziel, dass das Hand in Hand geht. Und ich glaube, dass das bei Josef der Fall war. Dass man das sehen konnte. Wir haben nicht viele Informationen über ihn, aber die, die wir haben, sprechen davon, dass das Hand in Hand ging. Seine Stellung, wie Gott ihn sah, und sein Leben, was man beobachten konnte. Dann habe ich mal gesucht, gibt es noch andere Leute in der Bibel, von denen das gesagt wird, dass sie als gerecht bezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob dir spontan welche einfallen würden. Es gibt gar nicht so viele, ich habe nur drei gefunden. Und das fand ich interessant, dass dieser Begriff in der Schrift zumindest nur dreien zugeordnet wird und es ausdrücklich gesagt wird. Der eine ist Noah, der gerecht beurteilt wird. Und die zwei anderen sind auch so Randfiguren eigentlich. Und interessanterweise haben sie auch mit dieser sogenannten Weihnachtsgeschichte zu tun. Also im Umfeld jedenfalls. Das sind Zacharias und Elisabeth. Also eigentlich sind es vier Personen. Dieses Ehepaar, Zacharias und Elisabeth. Wir wissen, es sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Also der, der dem Christus, dem Messias, den Weg bereitete. Und die vierte Person oder der dritte Punkt hier, das ist Simeon, ein alter Mann, der im Tempel wartete auf den Messias. Interessant, oder? Von ihm wissen wir noch viel, viel weniger. Aber Gott sagt, dieser Mann war gerecht. Und beim weiteren Nachschauen habe ich gefunden, dass Gerechtigkeit in der Bibel so etwas ist wie ein Beurteilungskriterium, das Gott Menschen gibt. Vielleicht können wir mal 5. Mose 6 aufschlagen und diesen Vers lesen, wie Gott diesen Maßstab ansetzt. 5. Mose 6, Vers 25. Das ist natürlich ein Text, der jetzt ins Volk Israel hineinspricht, aber ich glaube, der ist zeitlos gültig, weil es eine Grundsatzaussage ist, die hier getroffen wird. 5. Mose 6, 25. Es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Nochmal, es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Also wir könnten es ja auch ganz einfach runterbrechen und sagen, wer Gottes Wort tut, dem wird es zur Gerechtigkeit. Das ist diese Ebene in unserem Leben, wenn Gott dieses Urteil spricht, dass er sagt, da ist ein Mensch gerecht, da lebt ein Mensch gerecht, dann sind es Leute, die das tun, was Gott sagt. Und zum Schluss jeden Punktes von diesen 6 Punkten möchte ich uns eine kurze Zusammenfassung geben und dann immer dieselbe Frage stellen. Die wird also heute Morgen 6-mal auftauchen. Zusammengefasst, wenn Gott einen Menschen als gerecht bezeichnet, ist das die höchste Auszeichnung, die er gibt. Ich stelle das einfach mal als These in den Raum. Für ein Leben eines Menschen, wenn er sagt, ja, dieser Mensch ist gerecht. Und die Frage lautet immer, wie ist es in deinem Leben? Und ich habe sie mir vorher auch selber gestellt und stelle sie mir eigentlich täglich, diese Frage, wenn ich Gottes Wort anschaue, was hat es für mein Leben zu bedeuten? Also dieser Punkt Gerechtigkeit, das zu tun, was wir in Gottes Wort finden. Und ich wünsche dir das, dass du den einfach, ja, dass dieser Wunsch immer größer wird in deinem Leben, das zu tun, was Gott sagt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe es überschrieben, Josef, ein liebevoller Mann. Und jetzt gehen wir in die Beziehung hinein, die er zu Maria hatte. Zurück zu Matthäus 1. In Vers 19, ich lese den nochmal, stand, Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie, also Maria, heimlich zu entlassen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit liebevoll zu tun, was wir hier finden? Josef gedachte, sie nicht öffentlich bloßzustellen, sondern sie heimlich zu entlassen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen in die Kulturgeschichte hineingehen, im Alten Orient und auch ins Alte Testament, was hier überhaupt los war. Josef und Maria, wir hatten gelesen, sie waren verlobt. Und Verlobung zu biblischer Zeit ist etwas komplett anderes als das, was wir heute kennen in unserer Kultur. Also wenn man sich überhaupt noch verlobt, das ist ja auch gar nicht mehr so, dass das alle machen. Das war also damals etwas komplett anderes und das ist wichtig, dass wir das finden. Ich stelle mal noch eine These in den Raum. Diese Aussage, die wir gerade finden, macht uns deutlich die zärtliche Sorge und Rücksichtsnahme Josefs gegenüber Maria. Zärtliche Sorge und Rücksichtsnahme gegenüber Maria, dass er sie heimlich wegschicken wollte. Wie kriegen wir das jetzt übereinander? Also, es ist gar nicht so schwer. Josef und Maria, sie waren verlobt und sie liebten sich innig. Das können wir uns gut vorstellen. Sie hatten vor, zu heiraten. Können wir uns diese Situation so ein bisschen vorstellen? Jetzt versuchen wir uns mal in den Josef hinein zu versetzen. Maria, wir wissen das aus dem Parallelbericht aus Lukas, Maria war eine Zeit lang, ungefähr 3 Monate, bei ihrer Verwandten Elisabeth gewesen. Und dann kam sie zurück zu Josef. Und irgendwann stellt Josef fest, Maria ist schwanger. Vielleicht hat sie es ihm auch gesagt. Die Information haben wir nicht. Irgendwie jedenfalls war es deutlich, Maria ist schwanger. Was mag in den Gedanken von Josef abgegangen sein? Und dazu müssen wir eben wissen, dass Verlobung damals einen viel, viel höheren Stellenwert hatte, als wir das heute kennen. Verlobung bedeutete, dieses Paar ist de facto verheiratet, aber sie haben die Ehe noch nicht vollzogen. Also Verlobung damals war ein Eheschluss, ohne miteinander zu wohnen, auch ohne sexuelle Gemeinschaft zu haben. Man wartete noch, in der Regel ein Jahr, bis man die Ehe vollzog. Das war Verlobung. Und der Bruch einer Verlobung kam einer Scheidung gleich, hatte nahezu denselben Stellenwert. Also eine Verlobung war nicht einfach so aufzulösen, ja? Wie wir das heute, bei uns wäre das ja kein Problem, in der Theorie jetzt sage ich mal, man verlobt sich, das ist ja kein öffentlicher Akt irgendwo am Amt oder so, das legt man selber fest. Und wenn man irgendwann merkt, ja, das funktioniert irgendwie doch nicht, dann kann man eine Verlobung ja wieder trennen, ist ja kein Problem. Damals war es nicht so. Es war wie eine Ehescheidung. Und eine Schwangerschaft während der Verlobungszeit war ganz eindeutig Untreue. Wie auch immer. Entweder die beiden haben die Verlobung in der Weise gebrochen, dass sie schon miteinander geschlafen haben, oder es war Untreue im Spiel mit einem anderen Partner. Und auf Ehebruch war die Höchststrafe Steinigung. Kannst du nachlesen, 5. Mose 26. In jedem Fall wurde ein Paar oder der oder die Schuldige, je nachdem, wie man das dann rausfinden konnte, öffentlich gebrandmarkt und gekennzeichnet. Das war das Geringste. Aber Steinigung war eigentlich an der Tagesordnung und auch möglich. Nochmal, jetzt kommt Maria zu Josef und er merkt es oder sie sagt es ihm, Schatz, ich bin schwanger. Für Josef brach die Welt zusammen. Und natürlich fragt er Maria, was ist passiert? Bleibt mal beim Josef innerlich. Maria sagt ihm, Schatz, ein Engel hat zu mir gesprochen. Das Kind ist vom Heiligen Geist. Okay. Hättest du das geglaubt? Das hat es noch nie gegeben in der ganzen Geschichte. Vorher nicht und nachher auch nicht mehr. Und Maria sagt ihm das und was nun? Also, Marias Antwort, ich könnte den Josef gut verstehen, wenn er ihr kein Wort geglaubt hat. Was mag gewesen sein, als sie 3 Monate bei Elisabeth gewesen ist? Wem ist sie da begegnet? Stimmte das, was sie sagte? Warum sagt sie nicht wenigstens mir die Wahrheit? Wir lieben uns doch. All das könnten Gedanken gewesen sein, die Josef sich gemacht hat. Auf jeden Fall war das Ganze eine enorme Belastung für ihre Beziehung. Und jetzt trifft Josef einen Entschluss. Das haben wir gelesen. Er möchte Maria heimlich entlassen. Was ist daran liebevoll? Oh doch, es ist sehr, sehr liebevoll. Josef hätte jedes Recht gehabt, Maria öffentlich anzuklagen. Er hätte jedes Recht gehabt, die Sache vors Gericht zu bringen, im Dorf, in Nazareth, wo sie wohnten, und die Sache öffentlich urteilen zu lassen, weil dann wäre er raus gewesen aus der Nummer. So wurde ja erstmal gemunkelt, ne? Ah, ja, die zwei. Konnten sie nicht warten. Josef hätte sich reinwaschen können, indem er seine Frau angeklagt hätte. Aber er tat es nicht. Er wollte Maria entlassen. Und zwar, um sie zu schützen. Um sie zu schützen. Damit sie nicht gesteinigt wird. Damit sie nicht öffentlich bloßgestellt wird. Und wie auch immer das ausgesehen hätte, vielleicht hätte sie wieder zu Elisabeth geschickt, dass sie ihr Kind da in aller Stille bekommt. Anderer Ort, neuer Anfang, neues Leben, wir kennen so Gedanken. Und damals war das ja nicht so vernetzt, wie wir heute das haben, 100 Kilometer weiter und niemand hätte sich mehr drum geschert. Es ist das Zeichen der Barmherzigkeit und Liebe, das wir hier finden. Josef war wirklich ein Mann der Liebe. Und zu Marias Gunsten entschied er sich, diese Sache zunächst mal geheim zu halten, mit niemandem darüber zu reden und die Verlobung in aller Stille aufzulösen. Und das zeigt uns, wenn dieser Skandal in Nazareth vermieden worden wäre, es hätte nicht Maria getroffen. Ist das nicht das Wesen des Christus, das hier in Josef selber zum Ausdruck kommt? Barmherzigkeit, rücksichtsvoll zu sein, das Beste zu wollen für den anderen. Kein Gedanke an Rache, kein Gedanke, sich selber wieder ins rechte Licht zu stellen. Und auch hier, ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Vielleicht kennst du das ja auch, dass man mal zu Unrecht beschuldigt wird, dass einem Leute Dinge vor den Kopf knallen und man fragt sich, huh, was ist jetzt los? Und es werden Dinge in den Raum gestellt, die einfach nicht richtig sind. Wie ist meine Reaktion? Rachegedanken? Will ich mich selbst ins rechte Licht stellen wieder? Dinge vor anderen gerade rücken? Wie ist es mit Zorn und Bitterkeit? Der Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 17, und vielleicht können wir das mal lesen, Johannes 17, Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist ja dieses Gebet, das er zu seinem Vater im Himmel spricht. Die Liebe, die in Gott ist, kann in uns wirksam werden, wenn wir mit Christus eng verbunden sind. Und nur dann. Und nur dann, wenn Christus unser Leben verändert, dann kann es so sein, dass diese Liebe, die wir hier bei Josef finden, auch in unserem Leben zum Tragen kommt. Es wird wahrscheinlich nicht die Situation irgendwie auftauchen bei uns, die Josef erlebt hat, aber ich glaube, dass wir das allgemein fassen können. Wenn Dinge geschehen, wo man selber offensichtlich unschuldig ist oder nichts Falsches getan hat, wie reagiere ich? Und deswegen die Frage, auch hier, Josef, ein liebevoller Mann, wie ist unser Umgang miteinander, mit anderen, aber auch in unserer eigenen Familie, wo sicher auch Situationen sind, die uns manchmal auch Mühe bereiten können. Ich komme zum dritten Punkt. Josef, ein Mann des Glaubens. Josef, ein Mann des Glaubens. Ich bin wieder in Matthäus 1 und wir schauen einmal in Vers 20 hinein. Während Josef aber dies bei sich überlegte, also all die Gedanken, die wir uns gerade gemacht haben, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Während er dies aber bei sich überlegte. Und ich kann mir das vorstellen, wie er gegrübelt hat, dass er keinen Schlaf mehr fand. Das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, diese Information, dass Maria schwanger ist. Und nun überlegt er. Und ich bin fest überzeugt, dass dieses Überlegen nicht aus sich heraus geschah, sondern dass es ein betendes Überlegen war. Warum kann ich das so behaupten? Weil genau in diese Überlegungsphase hinein Gott zu ihm redet. Und diese Verheißung steht nach wie vor, wer mich sucht, der wird mich finden. Und wenn ihr mich fragt, werde ich euch Antwort geben. Und so war es auch bei Josef, der mit Gott gerungen hat um diese Frage und Gott in seiner Gnade ihm eine ganz eindeutige Antwort gegeben hat. ein Engel erscheint ihm und erklärt ihm diese ganze Situation. Bestätigt quasi genau das, was Maria ihm eine Zeit zuvor gesagt hat, was Josef nicht glauben konnte. Und ich will ihm keinen Vorwurf machen. Und dieses betende Überlegen, das gefällt mir irgendwie bei Josef, dass er sich an Gott gewandt hat. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, ja, dass Gott ihm das dann sagte, aber Gott antwortete ihm. Und Josef macht sich die Sache nicht leicht. Aber als er dann diese Information bekommt, da fasst er auch sofort einen Entschluss. Und dann gibt es für ihn kein Halten mehr. Und dann ist die Sache für ihn sonnenklar. Und der erste Entschluss, Maria fortzuschicken und die Verlobung aufzulösen, die mündet in einen neuen Entschluss, Maria zu sich zu nehmen. Und wisst ihr, auch dieser Schritt des Glaubens, den Josef jetzt tut, der traf ja ihn. Behaltet euch nochmal oder ruft euch das nochmal in Erinnerung, diese ganze Situation, in dem Josef jetzt sagt, Maria, komm zu mir, wir heiraten jetzt. Nimmt er die ganze Schuld auf sich, also Schuld immer in Anführungsstrichen. Ne? Dieses Ansehen, das Maria in dem kleinen Dorf hatte, als eine, die irgendwie untreu war oder so, und indem Josef sagt, wir heiraten jetzt, bringt er quasi zum Ausdruck, jetzt könnt ihr alle denken, ich bin's schuld. Wir heiraten. Wobei sie die Ehe immer noch nicht vollzogen, ja, das haben wir ja auch gelesen, aber sie heiraten. Also die Verlobungszeit wird früher beendet als üblich und Josef nimmt Maria zu sich. Es ist irgendwie schön zu sehen, wie Josef bereit war, auch Beschlüsse, die er gefasst hat, zu ändern, weil Gott ihm etwas deutlich macht. Wie ist es in unserem Leben, wenn wir irgendwie einen Beschluss treffen und sagen, ja, das muss in die Richtung gehen, ja, und das ist jetzt dran und dann ziehen wir das durch, egal was komme. Josef war bereit, auch Dinge abzuändern. Und es ist so schön, dass der Engel ihm das bestätigt. Und welche Erleichterung muss es auch für Josef gewesen sein, genau das jetzt zu hören von dem Engel. Und er begriff plötzlich, Maria ist die Jungfrau, die der Prophet Jesaja verheißen hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Und es muss Klack gemacht haben bei ihm. Und plötzlich stand es sonnenklar vor ihm. Ja, das war doch der Weg, den Gott schon von den Alten her prophezeit hatte. Jesaja 7 können wir das ja nachlesen. Maria sollte die Mutter des lang ersehnten Messias sein. Und er zögert keine Sekunde, sie zu heiraten. In Vers 24 haben wir das gelesen. Sobald er vom Schlaf erwachte, nahm er seine Frau zu sich. Und diese Formulierung bedeutet, dass die Hochzeit gefeiert wurde. Was für eine Freude muss das für dieses sich innig liebende Paar gewesen sein. Und Josef glaubt der Botschaft Gottes. An der Botschaft hat sich nichts geändert, aber jetzt hat er es von Gott gehört und er glaubt dieser Botschaft Gottes. Sie klang ja immer noch unglaublich, oder? Da hat sich ja nichts dran geändert. Aber plötzlich begreift er die Zusammenhänge und er nimmt sie für sich und Maria in Anspruch. Gott verlangt von uns nicht, dass wir Dinge glauben, die nicht auf sein Wort gegründet sind. Aber Josef glaubte, weil sich die Botschaft jetzt auf Gottes Worte stützte. Ich glaube, Gott hat ihm vorher keinen Vorwurf gemacht, weil er jetzt diese Information von Gott bekam. Und dann erwartete Gott auch, dass Josef glaubte und er tat es. Und ich glaube, bei uns ist es genauso. Wir brauchen nicht Dinge glauben, die nicht auf Gottes Wort gegründet sind. Wir haben Gottes Wort und wir haben es vollständig in unseren Händen. Aber wenn Gott uns Dinge deutlich macht, dann verlangt Gott und erwartet Gott, dass wir glauben. Und es gibt so viele Aussagen in Gottes Wort, die so eindeutig sind, wo ich mich selbst immer wieder ertappe und mich frage, glaube ich dem überhaupt? Manchmal sagen wir ja, wenn ein Engel käme wie bei Josef und uns Dinge sagen würde, dann würde ich. Aber wisst ihr, es gibt so viele Aussagen in der Schrift, da brauchen wir gar nicht lange dran rumzudeuteln und nicht irgendwas auszulegen. Die sind so klar Und die Frage ist doch, schenken wir dem Glauben? Und wir sollten es tun. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Josef, er war ein gehorsamer Mann. Josef war ein gehorsamer Mann. Und wir werden jetzt merken, dass diese Punkte sehr ineinander verzahnt sind, weil Glauben und Gehorsam können wir nicht trennen voneinander. Damit haben wir uns auch schon oft beschäftigt. Glauben und Gehorsam können wir nicht voneinander trennen. Josef, ein gehorsamer Mann. Vers 24, wir haben es gerade gesehen, Matthäus 1, 24. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Konsequenter Gehorsam handelt umgehend, so habe ich es mal formuliert. Und das wünsche ich mir für mein Leben. Wenn ich etwas erkenne in Gottes Wort, dass ich es dann sofort tue. Josef sofort, als er vom Schlaf erwacht, merkt, was dran ist, und er tut es. Bedenken wir nochmal, Maria war ungefähr im dritten Monat schwanger. Und in Kürze würden ihn nun alle Vorwürfe treffen bezüglich der Schwangerschaft Marias. Was das bedeutete, können wir mal in Johannes 8 nachlesen. Das ist eine ganz interessante Aussage, ist eigentlich nur so ein Nebensatz, die uns aber deutlich macht, wie die Leute damals über Josef und Maria geredet haben. Johannes 8, das ist jetzt 30 Jahre später, aber immer noch war das bei den Leuten im Kopf. Johannes 8, Vers 41, am Ende, also ich lese den ganzen Vers, aber der Satz ist am Ende. Also ihr tut die Werke eures Vaters, sagt Jesus jetzt zu den Juden, das ist eine Auseinandersetzung, die hier geführt wird. Und sie sprachen zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Das werfen sie ihm vor. Du bist ja durch Hurerei zur Welt gekommen. Du bist ein uneheliches Kind. Also 30 Jahre später noch haftete das auch dem Herrn Jesus an. Und wir können uns vorstellen, das ist ja komplett eine andere Kultur gewesen und Gesellschaft, als wir das heute kennen. Wenn heute ein Kind unehelich zur Welt kommt, ja bitte, wer regt sich denn noch auf? Ja. Und trotzdem ist es in Gottes Augen ja nach wie vor falsch. Aber damals war es so, das haftete einem an, dieser Makel haftete einem an sein Leben lang. Und das nahm Josef jetzt auf sich, dieses Gerede. Konsequenter Gehorsam handelt umgehend. Und wir finden das auch später noch. Wir könnten mal Matthäus 2 noch die Geschichte dazu nehmen. Da wird uns ja auch noch einiges von Josef gesagt. Wir wollen es aber nicht ganz lesen, da fehlt die Zeit für. Ich will nur kurz, haben wir ja auch am Freitag im Weihnachtsgottesdienst kurz gehabt, die Geschichte von den weisen Männern, die nach Bethlehem kamen, und diese Unterhaltung mit Herodes, dem König. Und dann wurde es ja eng, weil Herodes eben die Kinder umbringen lassen wollte, alle, die 2 Jahre und jünger waren. Und dann heißt es in Matthäus 2, 14, oder in Vers 13 wird es beschrieben, erscheint wieder ein Engel dem Josef im Traum und sagt, ihr müsst fliehen. Und Vers 14 heißt es, er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Also wieder sofort der Gehorsam. Gott spricht durch einen Engel zu ihm, sagt, ihr müsst fliehen. Und Josef wartet keine Sekunde und weckt alle. In der Nacht machen sie sich auf und fliehen nach Ägypten. Und das war ja auch nicht mal so eben etwas. Mit einem frisch geborenen Säugling oder relativ frisch geborenen jetzt nach Ägypten ein paar hundert Kilometer durch die Wüste zu reisen, in eine ungewisse Zukunft. Josef handelt sofort. Ein großes Wagnis. Gott hat sie versorgt, das konnten wir auch sehen. Sie haben Geschenke mitgegeben, die weisen Männer, unter anderem auch Gold, wovon sie sicher eine Weile leben konnten, auch dort in Ägypten. Gott hat vorgesorgt. Es waren ja arme Leute, aber Gott hat vorgesorgt. Und sie konnten dort zunächst mal ein neues Leben beginnen. Wahrscheinlich kamen sie in einer der in Ägypten vorhandenen jüdischen Kolonien unter, konnten dort mit ihresgleichen zusammen wohnen. Aber sie mussten ein neues Leben anfangen. Und das Gleiche finden wir dann in Vers 21 nochmal. Ungefähr 2 Jahre später sind wir jetzt, wo Gott wieder sagt, die euch nach dem Leben trachten, die leben nicht mehr, geht zurück nach Israel. Und wieder heißt es, jawohl, sie machen sich sofort auf den Weg. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wenn du Kinder hast, als ihr euer erstes Kind hattet, 2 Jahre alt, und man hat sich so gerade in der Wohnung eingelebt und irgendwie hat das Leben sich gefunden und jetzt wieder alles rausgerissen. Wieder umziehen, paar hundert Kilometer weiter, mühsame Reise, neu beginnen wieder. Das war ja nicht irgendwie so, also wir haben es ja relativ einfach heute, ne? Aber damals, das war schon krass. Und Josef, er ist gehorsam. Auch hier, er geht sofort los. Vielleicht haben sie gerade Freunde gefunden, eine Perspektive beruflich und was weiß ich da in Ägypten, können wir uns ja so ein bisschen ausmalen. Und Gott sagt, nein, euer Platz ist wieder in Israel. Unser Vertrauen in Gottes Wort zeigt sich nicht durch unsere Reden, sondern durch unseren Gehorsam. Und das ist das, was man beobachten kann, was auch andere bei uns sehen. Wir können viel reden, auch viel fromm daherreden, aber Vertrauen in Gottes Worte zeigen sich durch die Taten. Und da sind wir ganz bei Jakobus, der das in seinem Brief ja sehr, sehr deutlich beschreibt. Und wieder habe ich mich gefragt, wie das bei mir ist, und ich möchte dir diese Frage gerne auch weitergeben. Kommen wir zu Punkt 5. Ich habe Josef entdeckt als einen Mann mit Selbstbeherrschung und Geduld. Wir kehren zurück zu Matthäus 1 und wollen uns den Vers 25 anschauen. Also nachdem sie beschließen, jetzt zu heiraten, die Hochzeitsfeier abzuhalten, dann heißt es in Vers 25, Josef erkannte Maria nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Er erkannte sie nicht. Bibelleser wissen, dass das ein Fachbegriff aus der Bibel ist, der steht für die sexuelle Gemeinschaft innerhalb einer Ehe, das Erkennen von Mann und Frau. Wir würden heute formulieren, die zwei schliefen nicht miteinander, bevor Maria nicht das Jesuskind zur Welt gebracht hatte. Sie hätten jetzt die Ehe auch vollziehen dürfen, nachdem sie geheiratet haben. Aber wir merken, dass Josef ein Mann ist, der Selbstbeherrschung und Geduld in seinem Wesen aufweist. Und das wird ihm mit Sicherheit nicht leicht gefallen sein. Maria auch nicht. Die zwei waren über beide Ohren verliebt und wollten natürlich auch miteinander zusammen sein. Aber hier merken wir, Josef erkannte sie nicht. Und er wird hier genannt als der, der auch die Verantwortung trägt, auch in einer Ehe. Grundsätzlich dieser Mann der Geduld, der nicht vorschnell reagiert. Vielleicht war es auch der Gedanke bei Josef, könnte ich mir auch vorstellen, dass er, der ja erkannt hat, Maria ist die Jungfrau, die das Kind empfängt, so wie es in Jesaja prophezeit war. Und wenn man Jesaja gründlich liest, ich lese uns das nochmal vor, Jesaja 7, Vers 14, da heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Also auf die Jungfrau ist beides bezogen, sie wird schwanger werden und die Jungfrau wird den Sohn gebären. Vielleicht hat Josef auch erahnt, dass er Maria ihre Jungfrauenschaft belässt und bewusst belässt, bis der Messias geboren ist, weil diese Prophezeiung sich so darauf bezieht. Wie auch immer, Josef war ein Mann mit Selbstbeherrschung. Und er hält sich zurück und kann sich auch selbst zügeln. Und das vielleicht mal an die Ehemänner unter uns, auch die Aufforderung, darüber nachzudenken, wie wir in unserer Ehe handeln und umgehen. Aber ich glaube, dass wir es auch über unsere Ehe hinaus, wir alle auf unser Leben beziehen können. Selbstbeherrschung wird uns als eine Frucht des Geistes Gottes genannt im Galaterbrief. Selbstbeherrschung und Disziplin. Das ist ein Wert, den Gott uns schenken will, der so wichtig ist für unser ganzes Leben. Das betrifft auch das große Feld von Abhängigkeiten und Süchten in unserem Leben. Und Süchte beziehen sich ja nicht nur auf Nikotin und Alkohol oder Drogen. Ich nenne mal Stichworte wie Pornografie, Internetsucht, Spielesucht. Selbst Essen kann eine Sucht sein. Also es gibt viele Dinge, wo wir abhängig sein können. Und Selbstbeherrschung ist etwas, was Gott uns schenken will. Das fällt keinem von uns in den Schoß, da bin ich fest von überzeugt. Es ist ein großes Übungsfeld, aber alleine werden wir versagen. Wenn wir mit Gottes Hilfe können wir es üben und wollen ihn wirklich darum bitten. Weil alles, was uns beherrscht, zieht uns vom Herrn weg. Er will unser Herr sein. Also dieses Thema ist, glaube ich, auch ganz breit angelegt. Um das Thema Disziplin kommen wir als Christen nicht drum herum. Wenn du merkst, du hast da Defizite, bitte Gott um Hilfe. Vielleicht suchst du auch das Gespräch mit Christen deines Vertrauens, wo ihr zusammen beten könnt. Und es gibt auch gute Möglichkeiten, dass man gemeinsam im Gespräch ist und sich auch immer wieder fragen kann, wie es läuft und wie es klappt, sich Rechenschaft ablegen kann. Das sind gute Hilfsmittel. Nutzt das. Also Disziplin und Selbstbeherrschung ist in vielen Lebensbereichen notwendig und wir brauchen das einfach, weil Ungeduld und Disziplinlosigkeit schon manchen zu Fall gebracht hat. Hier können wir von Josef lernen und wir wollen uns diese Frage auch für unser Leben stellen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der mir irgendwie aufgefallen war, wenn es um Josef geht. Ich habe es mal so beschrieben, ich wusste nicht besser, es zu formulieren. Josef war ein frommer Mann. Dieser Begriff fromm, ich glaube, der ist ja nicht mehr positiv gefüllt irgendwie in unserer Zeit, aber ich finde es eigentlich einen schönen Begriff, weil fromm bedeutet eigentlich nur, dass man Glauben lebt und sichtbar werden lässt. Das bedeutet fromm. Glauben leben und sichtbar werden lassen. Und das konnte man bei Josef sehen, er nahm seinen Glauben ernst. Und wir wollen jetzt mal aus dem Matthäusevangelium rausgehen ins Lukasevangelium und uns da noch zwei oder drei Stellen anschauen, wo wir das merken. Also Josef, er lebte seinen Glauben mit seiner Familie auch. Und das ist ja eine schöne Aufgabe auch von uns Ehemännern und Vätern, dass wir hier Verantwortung haben dürfen. Er lebte seinen Glauben. Lukas 2, wir lesen mal Vers 21. Da heißt es, als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn, hier geht's um das Jesuskind, dass man ihn beschneiden sollte, also nach der jüdischen Sitte, nein, das ist falsch, nach dem, was Gott den Juden vorgeschrieben hat, als äußeres Kennzeichen zu seinem Volk zu gehören, wurde einem neugeborenen Jungen am 8. Tag die Vorhaut beschnitten. Also am 8. Tag, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Also was können wir hier sehen? Josef hält die Gesetzesbestimmungen Moses ein. Und das können wir nicht nur hier sehen, sondern auch an anderen Stellen. Vers 22 direkt heißt es, als die Tage ihrer Reinigung, das ist also jetzt Maria, nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Das ist jetzt nach 40 Tagen, wenn eine Geburt erfolgt war, das wird die Zeit der Reinigung genannt, dann sollte die Frau, die das Kind geboren hat, zum Tempel, da gab es also genau die Vorschriften, die wir finden in 3. Mose 12, kannst du das nachlesen. Alles das halten sie ein. Also sie halten sich an das, was Gott vorgegeben hat. Dann können wir lesen, dass Josef opfert. Lesen wir direkt Vers 23 weiter. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig sein. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Der Erstgeborene einer Familie gehörte Gott. Das war festgelegt, schon ganz am Anfang hat Gott das festgelegt. Das Erstgeborene gehört mir. Aber die Israeliten hatten die Möglichkeit, die Erstgeburt frei zu kaufen und mussten dafür ein Opfer bringen. Arme Leute, die sollten 2 Tauben opfern. die Reichen einen Ziegenbock oder irgendwie was anderes, aber die Armen zwei Tauben. Und so machen sie es. Auch hier merken wir, gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das waren fromme Leute. Und fromm nicht negativ, sondern höchst positiv. Die besuchten, ich übertrage es jetzt in unsere Zeit, die besuchten die Gottesdienste. Die waren dabei, wenn in der Gemeinde was geschah. Die haben keine Dinge versäumt, wie es im Hebräerbrief nachher ja gesagt wird. Ne? Das wäre so schön. Das wäre so schön, wenn wir als fromme Menschen unterwegs sind, nicht weil das immer so war und wir haben das so beigebracht bekommen, sondern weil wir das möchten. Weil wir es gerne möchten. Und so war es bei Josef und Maria. Als Glaubende lebten sie diesen Glauben und jeder konnte es sehen. Und das hat auch unseren Herrn geprägt, den Herrn Jesus, von der menschlichen Perspektive natürlich. Und wir merken das in Lukas 2, in Vers 41. Da heißt es, und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Dann durfte er mit 12. So war es geregelt. Sie ging jedes Jahr dorthin. Und es hat sich eingeschliffen. Das war eine gute Gewohnheit. Aber sie ging nicht dahin, weil man das so macht. Ja, sonntags geht man halt in die Kirche. Nein, sie ging dahin, weil es ihnen ein Herzensanliegen war. Und nur dann hat es ja überhaupt Sinn. Und ich wünschte mir das so sehr für unser Leben, dass wir als Fromme erkennbar sind, auch in diesen Punkten. Also Josef, er lebt die Anweisungen Gottes und befolgt sie. Und wenn wir uns so diese Fragen stellen, und es gibt, wie gesagt, sicher noch mehr aus dem Leben Josefs, wenn wir da mal weiterlesen, und vielleicht machst du es einfach mal, was du entdecken kannst im Leben dieses Mannes, der so am Rand der Weihnachtsgeschichte ist. Er war ja nur der Ziehvater, der Pflegevater des Herrn Jesus. Mehr ja nicht, aber mehr in Anführungsstrichen. Das war schon was, was er auch durchlebt und durchlitten hat. Und es ist wunderschön zu sehen, wie er damit umging und wie er seinen Glauben sichtbar machte. Das wünsche ich uns. Gott gebe dir gutes Gelingen und vor allem viel Freude im Herzen dabei, sein Wort in die Tat umzusetzen.